Aktiv Radyo Interview.
Ganz herzlich willkommen bei Aktiv Radio, Aktiv Radio Interview. Und alle, die regelmässig zuhören, wissen, bei uns wird es immer spannend. Und am Mikrofon, unsere Gäste sind immer die wichtigsten Leute der Schweiz. Und es wird ja immer wichtiger. Und was kann es Wichtiges geben, als jemand, der tagtäglich auch mit den wichtigsten Leuten redet, der kann eine Zusammenfassung geben, was eigentlich in der Schweiz so richtig wichtig ist. Wenn wir schauen, was wir heute so werden hören, es wird primär um Bern gehen und es wird nicht um Brünnen in Bern gehen und es geht auch nicht um einen Bundesplatz in Bern, sondern es geht um Politik in Bern, die immer intensiver wird und uns immer wie mehr, die einen sagen, Daumenschrauben anlegt, die anderen sagen, es ist super, es wird noch mehr umverteilt, das ist perfekt, macht doch das auf eidgenössischer Ebene. Mit einem Journalist dürfen wir reden. Er ist 1972 geboren und er arbeitet für eine Satirezeitschrift und die heisst Nebelspalter. Und der Nebelspalter, das wissen wir alle, ist mal durch Markus Somm gekauft worden. Oder wollen wir noch ein bisschen mehr darüber wissen. Wir haben aber eigentlich den Wichtiger, den Markus Somm haben wir heute nicht hier, sondern wir haben sein Nummer 2 hier, der noch viel mehr weiss über was in Bern läuft. Herzlich willkommen, Dominik Feusi.
Hoi, miteinander, hallo.
Dominik, ich habe gesagt, du bist Nummer 2 vom Nebelspalter.
Hast 2 am Rücken.
Ist das fair oder ist das nicht fair? Oder kann man sagen, du und der Marc, ihr tun zusammen delegieren und orchestrieren? Also eigentlich sind ihr 2 sind der Nebelspalter.
Nein, wir sind ein grösseres Team und ich bin einfach sein Stellvertreter als Chefredakteur. Aber als Stellvertreter bist du natürlich nicht der, der die Hauptverantwortung trägt, das ist klar. Aber so im Alltag bin ich natürlich auch für das ganze Team da. Aber wir sind breiter aufgestellt. Wir allein könnten das nicht sein.
Ihr seid ja vollständig privat finanziert.
Genau.
Und wir wissen das, alle, die privat finanziert sind und nicht irgendwie am 1. Januar ein paar Millionen ins Kässeli vom Bund überwiesen bekommen, die müssen strampeln und rennen und die können nicht nur schreiben und nur reden und redaktionell arbeiten, sondern die müssen auch eben am Geld hinterher springen. Wie stark beschäftigt die das?
Ja, immer wieder. Ich habe viel Auftritte, jede Woche, 1, 2 oder so, irgendwie bei Vereinen, bei Gruppierungen oder so, wo wir natürlich probieren, Leute zu überzeugen, dass sie ein Abo lösen. Die Art von Journalismus, die wir machen, die braucht Leute, die etwas zahlen dafür. Und darum, wenn euch... Ich mache auch hier einen Werbespot, wenn ich darf.
Ja, sicher, nur
nein,
zu.
Ich meine, es ist wirklich, wir machen eine andere Art Journalismus. Wir probieren wirklich den Vorhang wegzuziehen von Bern und jeden Tag in einem Podcast, in Beiträgen, in Videos, in Gesprächen, so wie ihr das macht, letztlich Informationen herzustellen. Und das ist Arbeit, das ist auch sehr aufwendig. Und darum brauchen wir Menschen in diesem Land, die ein Abo lösen auf nebelspalter.ch/abo. Wunderbar.
Der Nebelspalter hat sein absolute Hoch gehabt, in den 70er Jahren. Mega viele Exemplare, die rausgegangen sind. Es waren, glaube ich, etwa 70'000 Exemplare, die immer raus sind gegangen. Der Nebelspalter war ganz wichtig im Zweiten Weltkrieg.
Genau.
Indem er eine Gegenposition wahrgenommen hat. Und er hat eigentlich die Neutralität symbolisiert von der Schweiz. Und jetzt redet man noch von einem Bruchteil von Exemplaren, die gedruckt werden und rausgehen. Es gibt immer noch Arztpraxen, die das Ding aufliegt, selbstverständlich.
Hoffentlich.
Aber wie gross ist die Auflage? 70'000 Mal, heute sind es noch irgendwie 10'000, 15'000 oder so.
Ich glaube, irgendwo dort. Ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, die beglaubigt ist. Es ist einfach, wir sind... Es war eine schweizerische Zeitschrift immer gewesen, oder? Also das Motto war immer gewesen, gegen braune und rote Fäuste. Also wir sind halt in diesem Land verankert. Wir sind für den Common Sense, die klassische schweizerische Art, wie dass man das Land organisiert, ohne irgendwelche komischen Ideologien und sehr stark auf das, was die Menschen immer können, nämlich Common Sense haben.
Gut. Hast du den Nebelspalter auch schon kennt vorher? Also, hat er dir etwas gesagt? Du bist 72 geboren, also du bist dann geboren, wo er eigentlich der Höhepunkt hatte, der Nebelspalter. Hast du in der Jugend, wo du sagen wir 15, 20 warst, den Nebelspalter realisiert und kennt?
Ja, nicht wahnsinnig gross. Aber ich habe ihn später abonniert. Aber ich habe es ein bisschen traurig gefunden. Es ist so, seit soll ich jetzt sagen, seit den Nullerjahren ungefähr, und wo ich den Knäuer angeschaut habe, es hat nur noch Satire gegen eine Richtung, gegen dass die bürgerliche Schweiz, gegen den Common Sense, es war eine linksgrüne Satire gewesen, um es ein bisschen kurz zusammenzufassen. Und das finde ich schade. Und das Magazin ist heute wieder anders. Es ist, Satire muss immer gegen beide Seiten sein, sonst ist es keine gute Satire, sondern tendenziös.
Macht es überhaupt noch Sinn, ein Magazin zu drucken heute? Könnte man nicht sagen, das ist es jetzt eigentlich gesehen. Ich meine, all die Zeitungen fragen sich, wie lange gibt es einen Tagesanzeiger überhaupt noch auf Papier? Wie lange gibt es einen NZZ noch auf Papier? Wenn hört das auf? Und ihr habt euch in das Abenteuer reingestürzt und sind auf Papier gegangen, unter anderem. Macht das noch Sinn?
Also wir machen ja beides. Also wir haben ein Online-Portal, wo wir täglich Sachen aufschalten. Wir machen Podcasts und Videos und so weiter. Aber das Magazin ist für gewisse Sachen halt schon noch schön, wenn du das in der Hand hast, vor allem für Karikaturen. Ich finde, das ist schön, wirklich am Abend in einem Sessel zu sitzen und das schöne Heft Nebelspalter anzuschauen, die Karikaturen von tollen Leuten, wo wirklich lustig sind. Und ich glaube wirklich, wir müssen in den Medien neu die verschiedenen Formen, die verschiedenen Kanäle ein bisschen entdecken, für was man die jeweils braucht.
Die Franzosen sind ja stark in der Karikatur und bringen das Kombi her. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich das online oder dies online und alles zusammen lese, dann macht mir das noch Spass, weil es ist wirklich mal eine konträre Meinung zum Saft, den man sonst überall hat. Aber wenn ich den Nebelspalter durchblättere, dann ja, habe ich so das Gefühl, der Gehalt ist nicht rigoros, nicht wahnsinnig.
Also bei den Texten, glaube ich, ist das schwierig. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Realität ist mittlerweile so satirisch, dass es ganz schwierig ist, da noch Satire zu machen angesichts von dem, was passiert. Das erachte ich als Herausforderung. Aber generell ist Satire schreiben, das ist eine Kunst, die relativ schwierig ist. Aber wir haben ja einfach sind dazu übergegangen, dass wir auch ernste Texte im aktuellen Heft, das Interview mit der Karin Keller-Sutter, reintun, aber als solches kennzeichnen. Und das macht man in Frankreich ja auch. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Und Karikaturen, die sind immer so, wie sie sind.
Dominik Feusi, du bist lang Lobbyist gewesen, glaube ich, etwa 10 Jahre lang. Hast du Aufträge entgegengenommen und du hast die wiedergegeben und gesagt, das ist jetzt meine Meinung und ich möchte die gerne verbreiten. Wie schwer ist dir das gefallen? Vor allem dann, wenn Aufträge reingekommen sind, die du vielleicht gefunden hast, naja, so cool finde ich das auch nicht.
Also ich habe lange das Glück gehabt, als Lobbyist können Aufträge haben, wo ich hundertprozentig dahinter können stehen.
Und jetzt, kannst du ein Beispiel machen?
Ich kann eins machen, weil das öffentlich geworden ist. Ich war 5 Jahre lang der Cheflobbyist von der Hörgerätbranche. Also der Bund wollte Hörgeräte, musst du dir vorstellen, einkaufen. Und zwar etwa 100'000 mit einem WTO-Verfahren, also so einem Tender-Einkaufsverfahren. Hat wollte dann die Geräte im Lötschberg in einem Bunker lagern und die so über 10 Jahre, weil man etwa 10'000 Geräte braucht pro Jahr, auch noch damals, heute weiss ich nicht, einfach an die Hörbehinderten abgeben. Und mein Auftrag war, das zu verhindern. Und da konnte ich sehr gut dazu stehen, weil das Entscheidende ist, dass man, dann würde man ja die ganze technologische Entwicklung, die in diesen Hörgeräten, wie beim Handy auch und so, extrem schnell ist, die Hörbehinderten könnten von dieser Entwicklung nicht profitieren. Und bis heute hat der Bund das nicht gemacht. Und das war ein brutaler Fight gewesen während 5 Jahren.
Beobachtest du die Branche noch heute?
Ja, also ich komme etwa die mal Medienmitteilungen mit über, so aus dieser Hilfsmittelbranche. Und ja, also wir haben dann auch einen Kompromiss immer eingegangen. Also vor dieser Revision, das war dann irgendwie 2011, 12 gewesen, ist das Geld vom Bund ist an die Hörgeräteakustiker gegangen. Also man hat sozusagen eine Objektfinanzierung, sagt man, in der Politik gemacht. Also man hat die es weiterverkauft, und denen das Geld geschickt. Und die haben dann das letztlich angerechnet mit dem Kauf von einem Hörgerät. Und seither, und ich habe dort fast mein Mandat verloren, darf ich glaube sagen, geht das Geld an die Leute, die ein Hörproblem selber haben, eine Subjektfinanzierung. Und das ist immer besser, immer liberaler. Sie kommen einen Gutschein über und können den einsetzen. Und sie dürfen ihn sogar im Ausland einsetzen. Das führt immer zu mehr Wettbewerb. Das ist eine liberale, marktwirtschaftliche Lösung. Aber das ist ein gutes Beispiel. Der Lobbyist muss manchmal auch seinem Auftraggeber etwas verkaufen. Oder? Er muss nicht nur der Politik verkaufen. Ich habe mich immer verstanden als Intermediäre zwischen zum Beispiel der Wirtschaft und der Politik. Und das, die Rolle, die ist mir auch, ja, das ist, habe ich auch gerne gemacht, um zu sagen, schau, das kann so nicht weitergehen. Jetzt schauen wir zusammen eine Lösung zu finden.
Es gibt ja immer wieder die sogenannte Vertreibung aus dem Paradies. Und bei den Hörgeräten ist ja noch spannend, die müssen immer mehr Technologie auf noch kleineren Raum hineinbauen, damit das echt gut tönt und dass es alles Zeit hat oder dass nicht alle 10 Minuten die Batterie musst aufladen muss. Jetzt hat jeder ein Handy im Sack und Apple hat angefangen und zu sagen, los, das funktioniert eigentlich, du brauchst nur noch einen guten Lautsprecher und ein gutes Mikrofon dort drin und alles andere macht ein Handy. Könntest du dir auch vorstellen, dass das eine Vertreibung aus dem Paradies gibt? Also Sonova ist in der Schweiz, eine Schweizer Firma, die von dem eben lebt, von dieser Mikronisierung und tolle Technologie, dass plötzlich eigentlich das Handy die Technologie vollständig übernimmt. Und damit hat die Firma ja ein bisschen ihren Wert verloren.
Ja, also so Firmen müssen halt einen Vorteil bieten. Ich bin jetzt zu wenig im Geschäft und mit der Technologie bewandert, dass ich das kann beurteilen kann. Aber am Schluss soll der Markt entscheiden. Wenn es Leute gibt, wo einfach nur die AirPods im Ohr haben und das Handy übernimmt das alles und das funktioniert für sie, dann ist das super, dann ist das eine ganz geniale Entwicklung. Wenn aber Sonova einen riesigen Vorteil bietet, gerade in schwierigen Gesprächssituationen, weißt du, in einer Gruppe von Leuten oder so, dann werden die überleben. Also das ist ja das Tolle an der freien Marktwirtschaft, dass der wirklich einen Mehrwert bietet zu einem Preis, den man sich leisten kann, dass der überlebt und der andere verschwindet.
Ich habe dein CV angeschaut und habe gesehen, du bist 2016 bis 2019 bist du Kolumnist von der Forbes Finnland.
Genau.
Und dann bist du noch 2015 bis 2019 Kolumnist Forbes Latvia.
Ja.
So, was muss ich mir darunter vorstellen? Kannst du Finnisch und Lettisch
Nein.
und so weiter?
Nein, es ist einfach, ich habe den Verleger von diesen zwei Forbes-Ausgaben habe ich kennengelernt, in Taiwan, lustigerweise. Und wir haben es sehr glatt gehabt, ist ein ganz interessanter Typ. Und er hat am Schluss gesagt, ja, wir brauchen noch einen Kolumnist, der ein bisschen marktwirtschaftlich denkt. Und die Schweiz, er ist sowieso völlig Fan von der Schweiz und bring du uns ein bisschen Kolumnen aus der Schweiz.
Du hast immer Schweizer Themen bearbeitet?
Nicht immer, aber oft. Also er hat zum Beispiel, ich kann mich erinnern, er hat unbedingt etwas wählen zu dieser legendären Abstimmung, wo wir ja 6 Wochen Ferien für alle abgelehnt haben. Da hat er gesagt, das ist, kann ja gar nicht sein, dass man das ablehnt an der Urne. Erklär mir das bitte. Oder eine andere Kolumne unbedingt, die er hat wählen, ist zur Berufslehre. Oder? Warum funktioniert das mit der Berufslehre und was macht das mit der Gesellschaft?
Und warum Finnland und Latvia?
Es ist einfach letztlich in der Sowjetunion geborener Litauer, der, glaube ich, von Forbes einfach die Lizenz gehabt hat, um in Finnland und im Baltikum die Forbes-Ausgaben rauszugeben.
Reden wir ein bisschen über die Beschneidung der Rechte der Schweizer Bürger. Wir sind ja in dieser EU-Diskussion drin und ich bin ein bisschen grübeln in der Historie und da habe ich eine ganz interessante Abstimmung gefunden. 1949 hat sich die Schweizer Bevölkerung wehren dagegen, dass der Bundesrat und das Parlament weiter mit Notrecht durchregiert.
Mit einer Initiative.
Das sind sie gewöhnt gewesen, vom Zweiten Weltkrieg her. Die Leute haben sich daran gewöhnt, so ein bisschen alle. Es ist langsam ein bisschen Zentralismus aufgekommen und plötzlich ist jemandem die Idee gekommen, man könnte eigentlich den Bundesrat und das Parlament wieder beschneiden und die Rechte wieder an die Bevölkerung zurückgeben. Das ist vielen nicht bewusst, dass 1949 eigentlich ein Kampf stattgefunden hat, zugunsten von der Demokratie, der Neutralität und dass wir heute wieder an einem sehr ähnlichen Scheideweg sind wie 1949.
Ich würde es nicht genau vergleichen, weil es ist nicht so, dass der Bundesrat im Moment mit Notrecht regiert, so wie er es damals gemacht hat. Aber richtig ist, das ist ja das Grossartige an dieser Abstimmung ist, dass eine Gruppe von gar nicht so wahnsinnig viele Leute. Der Kern ist einfach La Ligue Vaudoise. Die gibt es übrigens bis heute. Ich habe dort einmal ein Referat gehalten. Die geben noch eine Zeitschrift raus, wöchentlich, La Nation. Und unter La Nation verstehen sie übrigens nicht die Schweiz, sie verstehen die Republik Watt darunter. Aber es ist wirklich, das ist ganz ein liberal-konservativer Club und so. Der hat dann aber ausgestrahlt, hat Unterstützung bekommen, auch in konservativen Kreisen in der Zentral- und Ostschweiz. Und so hat das damals geklappt. Und so. Ich glaube, wirklich, es ist halt ein Beispiel und das funktioniert ja in Bern, dass wenn immer der Bundesrat zu weit geht, wird er es zu spüren bekommen.
Notrecht ist nachher lange nicht mehr gezogen worden. Oder? Also die haben das gelernt, das ist vorbei, Notrecht, das ist keine Kriegssituation. Mhm. Wir haben es aber wieder in den letzten Jahren gelernt, dass man halt trotzdem mit dem Notrecht machen kann. Der Bundesrat hat ein paar Mal Notrecht gezogen. Er hat sich geübt während der Corona-Zeit, wie man das macht mit Notrecht.
Jeden Mittwoch.
Also. Und jetzt ist man sogar dazu gegangen, dass man Industriepolitik betreiben mit dem Stahlwerk, wo Notrecht gefordert ist worden. Also der Trend ist da. Man beübt die Schweizer Bevölkerung wieder mit Notrecht.
Das ist ein bisschen so. Also wir haben die Tendenz. Und mit dem Notrecht ist es so irgendwie wie mit einer Droge. Oder? Also wenn sie einmal nimmst, ist es vielleicht noch nicht so gefährlich. Aber wenn man da ein bisschen in einen Rhythmus übergeht, und das ist während der Pandemie, haben wir den Rhythmus gehabt. Wir haben uns sogar an das Notrecht gewöhnt, ein Stück weit. Und die Entwöhnungsphase ist, glaube ich, noch nicht abgeschlossen.
Notrecht, also es geht um Not. Etwas Schlimmeres gibt es gar nicht, als in Not sein. Oder?
Und, gut, definieren Not, das ist entscheidend. Und wer das definieren kann, der hat Macht, das ist so.
Ja, genau. Du hast mal einen Artikel geschrieben, es ist ein Moment her, über die Sprache in der Bürokratie. Und da könnte man auch Notrecht, könnte man auch ein bisschen dazu nehmen. Also je nachdem, wenn ich es am Bürger verkaufe, ist Notrecht, da kommt er gerade weichlich neu über und es trifft ihn wie ein Blitz, oder? Mhm. Aber wenn er es 2 Millionenste gehört hat und oben gehört es wieder, am nächsten Morgen gehört es wieder, dann sagt er, ja, Notrecht ist schon gut, ja, genau. Also man kann tatsächlich mit der Sprache kann man ein bisschen Politik machen.
Sowieso. Und ich würde es nicht sagen am besten, aber Angst. Angst war immer ein politisches Mittel gewesen. Und das werden wir auch bei der EU-Frage wieder erleben. Und wir würden sagen, wenn er die Verträge, die jetzt offenbar so toll sind, wenn er die nicht wollt, dann wird die Schweiz zu Boden gehen. Wir werden Arbeitsplätze, ich habe das schon am Wochenende gelesen und so, oder schon in der Vergangenheit. Also wir müssen jetzt da ja sagen, sonst geht alles zu Boden. Also die Angst ist ein unglaubliches Mittel. In der Politik funktioniert auch relativ gut. Man muss halt probieren, eine sachliche Debatte zu führen. Ist ja nicht immer einfach.
1949 haben nicht nur wir abgestimmt darüber, dass wir wieder das Volksrecht wieder zurückgewettet haben, sondern George Orwell hat ein Buch herausgegeben. Hat dann 1984 gesagt, 1984. Das ist schon lang vorbei. Und er hat dann eigentlich gedacht, es kommt nicht gut raus. Oder? Also, die Menschen werden unterjocht. Und wenn wir jetzt gerade bei dem bleiben, bei dem Spruch, er hat dann nachher diesen Spruch gewisse Namen gegeben. Also, es hat die positive Spruch gegeben, aus der Sicht von der zentralistischen Regierung. Was ist positiv? Und sobald etwas einen gewissen freiheitlichen Gedanken bekommt, ist das ein Gegenteil gewesen. Haben wir heute den George Orwell so ein bisschen erreicht?
Ich würde schon sagen, also es ist ein ständiger Kampf letztlich um die Sprache, den ich natürlich auch als Journalist führe, den ich auch gerne führe, wo mir auch, ich gebe es zu, auch Spass macht. Weißt, es ist am Schluss des Tages, wenn du ein bisschen länger im Bundeshaus bist, durchschaust du es auch. Oder die Medienmitteilungen, die immer alle positiv sind. Oder auch jetzt die Äußerungen eben zu den EU-Verträgen, wo selbstverständlich nicht vorkommt, was vielleicht nicht so gut ist. Wir alle wissen, dass Verträge positive und negative Seiten haben. Und am Schluss geht es ein bisschen um Common Sense. Und Orwell hat ja einfach die Tendenz kritisiert zu kollektivistischen Ideologien und politischen Ansätzen, insbesondere zum Kommunismus, es gilt aber auch für den Faschismus. Und da fühle ich mich als Nebelspalter sehr nahe. Oder das Motto des Nebelspalters war immer gegen braune und rote Fäuste. Und das probieren wir eigentlich durchzusetzen, dass man nicht irgendwie reingeht. Weil der Kollektivismus, der geht immer auf Kosten vom Individuum. Und zwar von jedem Einzelnen hier draussen in diesem Land.
Man hat dort geredet von Gutdenken und Teildenken.
Genau.
Und was Gutdenken ist, das hat die zentralistische Regierung definiert. Und was Teildenken ist, ebenfalls. Also, und auch damit, wenn man Teildenken zu viel publiziert, dann schnappt die Handschelle zu und man ist weg vom Fenster. Missbrauchst du das selber in deinen Artikeln auch ein bisschen? Darfst du den Spruch auch nutzen, um den Leser ein bisschen zu manipulieren?
Selbstverständlich. Das macht jeder Journalist. Und es gibt keine Eunuchen im Journalismus. Das Entscheidende ist, dass ich privat bin, dass ich nicht Staat bin, dass ich keine Macht habe, um das irgendwie einfordern und so. Und dass ich damit leben muss, dass irgendwie Leute unten dran kommentieren und sagen, was der geschrieben hat, ist ein kompletter Blödsinn. Dann muss mich auch niemand finanzieren. Also wir sind einfach, meine Idee ist mehr von einer freien Gesellschaft, wo ein Chor von ganz vielen Stimmen ist. Und die Konsumenten von Medien, die sind nicht, sollen nicht verpflichtet sein, irgendein Teil von dem Chor mit Zwangsabgaben zu finanzieren, sondern sie sollen entscheiden, was sie gut finden, was sie schlecht finden, was sie, wo sie Geld schicken und wo sie sagen, das ist ein Blödsinn.
Du hast dich gelernt als Journalist und als griffiger Journalist, wenn du einen anderen Artikel liest, den ein bisschen näher anzuschauen und du liest einen Satz und sagst, ja, wahrscheinlich schon oder eben nicht. Mhm. Aber die Mehrheit der Leute macht das nicht oder kann das nicht. Das heisst, man wird durch einen Artikel eigentlich in eine gewisse Position, in eine Seite hineingelenkt und tut nachher eigentlich das Däumchen auf oder das Däumchen ab. Je nachdem, ist der Artikel zugunsten von meiner Bubble oder ist sie zu Ungunsten von meiner Bubble. Also, man hat ein bisschen verlernt, oder vielleicht hätte man das gar nie können, also man liest etwas und nachher tut man Inhalt und sagt, was habe ich jetzt eigentlich gelesen und kann ich da dazu stehen oder kann ich da nicht zustehen? Bin ich manipuliert worden, bin ich nicht manipuliert worden? Ist das etwas, was immer weniger passiert, so im TikTok-Alter, dass man eigentlich das alles entgegennimmt und sagt, ja, das ist ja super, oder? Das ist ja wunderschön farbig? Oder kann man sagen, es ist eigentlich immer so gewesen?
Das ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist es immer ein Stück weit so gewesen, weil Menschen auch so funktionieren. Also oft haben Menschen zuerst eine Meinung und nachher sachliche Argumente, die diese Meinung stützen, oder? Und das müsste eigentlich umgekehrt sein. Man sollte zuerst verschiedene Argumente, verschiedene Fakten anhören und uns dann eine Meinung bilden. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Darum, was zeichnet eine freie Gesellschaft aus? Dass man eben nicht nur das konsumiert, was die eigene Meinung ist, und dass es nicht nur das im Angebot gibt. Und dass nicht nur ein SRG halt mit 1,5 Milliarden finanziert wird, sondern dass wir irgendwo durch eine Vielfalt haben an Meinungen, auch an Fakten. Oder? Das wichtigste Mittel des Journalisten ist ja, dass er Fakten verschwiegt. Oder dass er gewisse Sachen einfach nicht bringt. Das muss man vielleicht auch den Leuten ein bisschen sagen. Oder? Ich merke dann beim Lesen von einem Artikel, aha, das hat er jetzt oder hat sie jetzt ausblendet.
Ist denn ein Journalist ein Politiker, ein permanenter Politiker? Nein. Der will eigentlich immer seine Meinung wiedergeben.
Es gibt so Kollegen.
Und ja, aber das machst du vermutlich eben auch, oder? Also du bist jetzt eher, wenn wir sagen, rechtsliberal. Mhm. Und deine Artikel werden vermutlich eben auch diese Bubble ein bisschen bedienen. Und du wirst in die Richtung argumentieren. Mhm. Also du wirst ja nicht irgendeinen oberlinken Artikel schreiben, vermutlich.
Nein, also wir tun bei nebelspalter.ch ja ganz streng zuerst Fakten bringen, dann Details oder so erläutern. Wir tun immer alles verlinken, sodass man alles, was wir behauptet oder sich passiert, auch irgendwo durch nachlesen, nachschauen oder so. Und dann am Schluss haben wir einen Abschnitt, der heisst «Meine Beurteilung». Und dort kann man dann irgendwie sagen, ja gut, ich finde das, was jetzt der von uns die Meinung, die er jetzt äußert, die finde ich schlecht. Aber der Informationsteil, das ist Pflicht. Und ich habe viele Kollegen, die das anders sehen, wo schon der erste Satz schon kommentierend ist, oder? Das finde ich aber, das ist der Grund, warum viele Leute keine Medien mehr konsumieren. Das ist einfach so. Oder die Pflicht ist, dass man informiert. Oder auch beim Podcast Bern einfach, den wir täglich machen, oder? Mit grossem Erfolg. Dort ist meine Rolle, ist dort einfach auch zu sagen, was ist eigentlich in Bern passiert. Und dort muss man wirklich probieren, auch umfassend das zu machen.
Wo und wann hast du den Markus Somm gelernt kennen?
Vor sehr langer Zeit in einem Verein Zivilgesellschaft. Das ist so ein ursprünglich vom Tito Tettamanti gegründeter Verein, wo all zwei Jahre ganz viele Leute, also vom Gewerkschafter, Sozialisten bis zu Liberalen und Libertären einlässt, etwa 200 Leute rund auf den Wolfsberg, und man tut zwei Tage lang diskutieren, streiten miteinander, weil man das Gefühl hat, die Welt braucht mehr Debatten. Vor allem eine Demokratie braucht mehr Debatten. Man wird nur besser, wenn man herausgefordert wird in der eigenen Meinung. Und dort war Markus Somm auch im Beirat. Ich bin dort auch im Beirat seit 25 Jahren, glaube ich.
Sind nicht genau solche Sachen auch wieder einfach Bubble? Also, da kommen 200 Leute zusammen, die diskutieren miteinander und dann gehen sie auseinander und die Welt ist nicht bewegt worden in keiner Art und Weise.
Die Welt vielleicht nicht, aber ich bin jedes Mal als Person bin ich schon bewegt worden.
Also das heisst,
nicht, dass man die Welt
ist eine persönliche bewegt. Ausbildung, fast, die man haben kann, aber es ist nicht so, dass es für Dritte einen gewissen Wert hat.
Ja, nein, ich habe den Anspruch gar nicht. Sondern ich glaube einfach, die Zivilgesellschaft eben besteht darin, dass man uns gegenseitig herausfordert. Und dann vielleicht entsteht so langsam aus dem vielleicht schon auch etwas, dass man irgendwie sagt, okay, das Argument zum Beispiel von der Gegenseite ist eigentlich noch interessant und so. Ich meine, das zeichnet doch eine Demokratie aus. Dass man die Vorstellung, dass man in zwei Tagen die Welt kehrt, glaube ich,
Gibt es nicht im bürgerlichen Bereich, im liberalen Bereich, viel zu viele kleine so Körperchen? Also zum Beispiel der Jobst Wagner, den kennst du vermutlich auch, macht Strategiedialog 21. Ja. Das sind auch viele Leute, die sich treffen und miteinander diskutieren und Überlegungen machen. Aber der Wert nachher ist gegen aussen relativ klein. Dann haben wir den George Binschädler, der beim Monat dabei ist, oder? Wo eine ganz tolle Zeitschrift ist, wo hochintellektuell ist. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen, das zu lesen. Auch dort ist eine minimale Aussenwirkung gegeben. Würde nicht gescheitert, auch der Nebelspalter, vielleicht geht ein bisschen weit in die Printausgabe in die Richtung, würde nicht gescheitert, die bürgerlichen, liberalen Kräfte viel, viel intensiver zusammenarbeiten. Das Geld fusionieren miteinander und wären dann viel schlagkräftiger.
Ja, das stimmt ein Stück weit. Also so rein, wenn du sagen wir, den politischen Prozess ein bisschen als so ein bisschen managementmässig, als Produktionsprozess anschaust, glaube ich schon, es happert so im letzten Drittel, im letzten Viertel von der Produktion. Oder? Also die Gedanken, die vielleicht so Treffen entstehen, und die bleiben dann wie stecken. Und es fehlen dann, im Unterschied zu den Linken, es fehlen die, die wirklich die Vorstöße schreiben, das Q&A schreiben, das Votum dazu und Medienmitteilungen. So die wirklichen Handwerker am Schluss bei den Parteien, bei den Politikern selber, da ist die Linke viel, viel besser.
Genau, also wir wissen jetzt schon, 2026 werden wir beispielsweise über die Erbschaft abstimmen, eine Erbschaftsinitiative.
Mhm, Erbschaftssteuer.
Erbschaftssteuer, genau, also was darum geht, wer über 50 Millionen vererbt, tut die Differenz höher oben nachher mit halb
genau.
Versteuern oder was auch immer. Genau. Und eigentlich wissen alle, dass das eine Katastrophe ist, oder? Vor allem, wenn jetzt ein KMU vererbt wird, wo die Familie gar keinen Cash hat, aber die Firma hat einen gewissen Wert. Ja. Dann hat die plötzlich 200 Millionen Wert. Die kommen vielleicht sogar in der Bilanz von der 300 Reichsten. Aber Fakt ist, es ist nicht viel Cash am Weg. Und wenn die das nachher müssen zahlen, dann machen sie einfach Bude zu, oder?
Also sie springen, verkaufen sie ins Ausland.
Also sie springen voraus fort ins Ausland, ganz genau. Dann die Werke alle ins Ausland und dann die Firma auch noch ins Ausland domizilieren. Also das wissen alle, aber ich habe so das Gefühl, ich meine, klar kann man sagen, 2026 ist noch nicht weg, oder? Aber das müssen wir eigentlich heute anfangen zu porträtieren, dass man Mitarbeiter von so einem KMU als Mikrofon holt, zum Beispiel du oder mir, und mit dem redet und sagt, überleg dir mal, was eigentlich passiert, wenn die Firma Müller jetzt plötzlich muss über 50 Millionen 50% abdrücken am Staat. Dann hast du eigentlich deinen Job verloren. Was meinst du dazu? Oder?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also ich meine, das ist halt die Schwäche der Bürgerlichen, ist, dass sie auch die... Das hat einmal gut funktioniert, weißt du, die Wirtschaftsförderung, die WF zum Beispiel, wo das ganze Jahr im Kampagnenmodus war, dann bin ich mir sicher 1999 oder 00 oder 01 fusioniert worden ist mit dem Vorort zu Economie Suisse und die ganze Schlagkraft verloren hat. Und das ist einfach... Das ist ein bisschen die Tragik von der bürgerlichen Seite. Sie haben nach dem Ende des Kalten Krieges, würde ich sagen, einerseits die Orientierung ein bisschen verloren. Oder wenn ich mit Linken rede, dann merke ich, wie sie genau wissen, wo das ideologische Fernziel ist. Sie wissen aber immer auch, wo die nächsten 3-4 Meter sind auf dem politischen Weg dorthin. Und bei den Bürgerlichen muss man schon froh sein, wenn sie die nächsten 3 Meter kennen. Und nachher irren sie irgendwo umeinander. Und ich finde auch, wir sind zu wenig grundsätzlich. Also gerade bei der Steuerfrage, oder? Wir müssten viel mehr bei der Steuern wieder davon reden, dass ein Staat, der die Steuern senkt, letztlich mehr Geld einnimmt. Die berühmte Laffer-Kurve, die funktioniert immer noch überall, wo man das macht. Kürzlich im Kanton Luzern, im Kanton Obwalden, Zug und Schweiz hat das sowieso vorgemacht. Also wenn der Staat die Steuern senkt, wird er am Schluss mehr Geld haben. Dann kann man auch mehr Soziales machen. Wir müssen wieder mehr von dem reden. Oder bei den Steuern, ich meine ganz brutal, ich wohne ja in Bern, oder? Ich bringe das Beispiel immer. Oder, es gibt wunderbare Studien, Monika Büttler, Uni St. Gallen, die gezeigt hat, dass höhere Grenzsteuersätze, also das, was man muss versteuern, wenn man mehr arbeiten, dass das frauenfindlich ist. Weil das in der Regel die Frauen trifft. Der Mann hat schon ein höheres Pensum, 80% oder 100%. Und dann ist die Frage, ob die Frau 40% oder 60% arbeiten. Und das ist karriererelevant, ob sie das macht. Wenn sie aber bestraft wird, weil sie viel höhere Steuern muss zahlen, wegen der Progression und keine Krankenkassenbeiträge, keine Kinderkrippenbeiträge mehr bekommt, dann macht sie es nicht. Und darum ist, ich will in Bern linke Frauen verrückt machen, sage ich immer, die höheren Grenzsteuersätze, linksgrüne Steuerregime, wie zum Beispiel in Bern, obwohl ja Bern auf dem Papier bürgerlich ist, die sind frauenfindlich. Der Kanton Schweiz mit seinen tiefen Grenzsteuersätzen ist viel frauenfreundlicher. Und dann drehen sie immer fast Steuern.
Du bist bei der Basel-Zeitung hast du mitgemacht.
Ja.
Ich glaube, auch in der Zeit, wo der Markus Somm dort war.
Genau, also ich bin dann, also habe mich dann bei ihm gemolden und so und habe gesagt,
ich suche einen Job.
Oder? Ich will nicht mehr Lobbyist
sein. Genau. Mir stinkt es, Lobbyist zu sein und immer das wiedergeben, was die anderen wollen. Oder? Ich will mal endlich sagen, was ich will.
Genau.
Und das ist dann gegangen.
Ja, es ist aber noch, ich weiß nicht, ob ich das je erzählt habe, aber ich bin das erste Mal auf Basel und habe ihm dann gesagt, Herr Somm, Sie sind immer die letzten 10% sind Sie SVP, ich bin 100% liberal. Und das ist ein Putze hässig geworden. Und ich weiss noch, ich bin heim und habe meiner Frau gesagt, schau, das wird nichts mit dem Sohn. Das wird nichts und so. Und eine Woche später habe ich unterschrieben.
Und dann haben
Sie... Und er lacht sich immer, er erzählt die Story ganz anders. Er sagt, ich habe viel zu wenig Lohn gefordert und er hat meinen Lohn gedrückt, meinen ersten. Dabei habe ich gar nicht so schlecht.
Und die haben dich nachher getrennt und wieder gefunden, nachher beim Nebelspalten.
Nein, getrennt haben wir uns nie, oder? Wir sind ja dann gekauft worden, Basel-Zeitung, von Tamedia, oder? Und dann Tamedia-Leute haben ja alle gemeint, dass als erstes der Somm und der Feusi rausgestellt werden und der Benny Gaffner, ein anderer guter, nicht linker Journalist von der Baz, sie haben alle gemeint, die werden hochkant rausgeschmissen. Das ist aber dann zum Entsetzen von Tamedia-Journalisten nicht der Fall gewesen. Man hat dann mich in die Wirtschaft da, der Benny Gaffner ins Inland und der Markus hat einfach seine Kolumnen weitergeschrieben und Sonntagszeitung Standpunkt und ein paar andere Sachen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben aber den Kontakt nie verloren. Und dann haben wir uns, ich meine, das ist wahnsinnig schwierig gewesen, weißt, tägliche Intrigen und nie offene Diskussionen, das ist typisch oder für Linke. Darum sage ich, die Bürgerlichen müssen einfach, Debatten müssen wir einfach machen, dann gewinnen wir nämlich. Weil die Linken, sie führen nie Debatten, führen, sie sind immer nur behaupten. Oder weißt, musst du dir vorstellen, man hat immer probiert, hinten rum zu verhindern, dass ich Geschichten schreibe oder dass ich kommentiere, ganz schlimm. Es ist mal ein Journalist im Lift, im Medienzentrum vom Bundeshaus, ganz nahe, also wirklich übergriffig nah im Lift zu mir und hat gesagt, ich werde verhindern, dass du je kommentierst. Also, weißt du, es läuft auf das raus. So sind sie halt. Darum sage ich, wir müssen Debatten führen, dann gewinnen wir sie auch. Es war eine harte Zeit gewesen. Aber wir haben dann, das war noch ein Vorteil von der Pandemie, wir haben ja dann skandalöserweise Kurzarbeit gemacht bei den Zeitungen, auch bei Tamedia. Und darum habe ich alle zwei Wochen einen Tag frei gehabt. Und an diesen Tagen bin ich alle mit dem Markus dann auf Roadshow gegangen, zum Investoren für den Nebelspalter zu suchen.
Das war 18 bis 21, wo du für Tagi oder für TH Media geschafft hast. Oder?
Ja, genau.
Und, TH Media macht von sich zu reden, laufend immer wieder, indem sie reduzieren, also personell. Umgekehrt auf der digitalen Seite massiv hochfahren, also, aber nicht nur beim Dagi, sondern auch in einer Firma, wo Ricardo drin ist, wo Tutti und weiss nicht was alles drin ist, wo richtig, richtig Geld verdient wird, zusammen mit dem Ringi. Also man hat die absolute Trennung zwischen den Geldmaschinen und zwischen den Zeitungen und sagt jetzt den Journalisten und jetzt habt ihr doch endlich mal die Herausforderung, dass ihr mit Journalismus Geld verdienen dürft. Und vermutlich wird dann die Firma, die Medienbude, wird dann irgendwann verkauft. Also man sagt, die Familie wird dann über 3 Milliarden haben dafür. Und sie arbeiten intensiv daran, damit sie wirklich so viel Wert hat. Und dann ist dann endgültig geschlossen. Also dann haben dann die Familie vermutlich endgültig das Interesse am Journalismus verloren. Was passiert in den nächsten 10 Jahren mit dem Tagi, mit der Zürich-Zeitung, mit all diesen Zeitungen?
Gut, ich glaube... Schwierig zu sagen. Ich glaube wirklich, der traditionelle Journalismus, oder, der hat ja, das ist ja das Problem, wo die Zeitungen haben. Sie haben ja eigentlich nie vom Journalismus gelebt, sondern sie haben von diesen Kleinanzeigen gelebt, von den Jobinserat, von den Autoinserat. Und die
sind jetzt weg?
Die sind schon seit 25 Jahren.
Aber sie gehören interessanterweise den grossen Verleger.
Ja, das haben die ziemlich clever gemacht. Und ich verstehe sie auch, oder? Ich weiss nicht, wie die Familie dort aufgestellt ist. Ich habe immer noch den Pietro Supino als stolzer Verleger erlebt. Aber das ist ja einer von ganz vielen. Das weiss ich nicht genau. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, das Bewährungsprobe für Journalismus. Die läuft seit 25 Jahren. Und ja, die da nicht verstehen, dass sie für ein Publikum schreiben und dass ihre Pflicht das Informieren ist zuerst und dann noch eine Meinung zu sagen. Die das nicht verstehen, ich glaube, die wird es nicht mehr geben in 10 Jahren. Also man wird sicher probieren, mit staatlichen Subventionen die zu retten, aber das finde ich halt ein Skandal. Aber es ist auch für uns schwer. Also ich muss aufpassen, ich meine, auch mehr, weil die Medien so einen schlechten Ruf haben, ist es auch für uns schwer. Wir werden oft in den gleichen Topf wie die geschmissen. Es kommt natürlich auch dazu, dass wir geprägt sind von dieser Art Journalismus. Wir müssen auch ausprobieren und herausfinden, was wirklich unsere Leute bereit sind zu finanzieren. Und das ist der Weg wird auch für uns nicht ganz einfach sein.
Also bei euch wird die Diskussion wirklich auch geführt, oder? Wie lange machen wir Print? Oder? Werden wir reine Online-Firma? Oder machen wir weiterhin Print?
Also, am Schluss sind wir ein privates Unternehmen. Einmal im Jahr müssen wir über die Strategie reden mindestens und überlegen, was machen wir. Oder? Ich meine, es ist bei uns jetzt wirklich so, dass wir wahrscheinlich 2024 eine rote Null oder eine schwarze Null schreiben werden. Das ist noch nicht ganz sicher, jetzt, wo wir das Gespräch aufnehmen. Aber das ist ein riesiger Erfolg, muss ich sagen. Oder? Weil der Abo-Markt ist wirklich hart. Oder? Weil viele Leute sagen, ja, ich lese schon zu viel und ihr seid ein Medium und so. Da muss ich schon ein bisschen die Medien verteidigen. Unser Land braucht Medien, aber das Entscheidende ist, also ich möchte eigentlich, dass jede und jeder, der zulässt, ein Medium unterstützt und abonniert, aber ihr schaut euch genau herumschauen, welches. Oder? Das fände ich eigentlich gut, dass man wirklich, wir brauchen Medien als Demokratie, aber wir brauchen nicht Medien, die vom Staat bezahlt sind und wir brauchen nicht Medien, die irgendwie subventioniert werden auf andere Art und Weise.
Reden wir ganz schnell über lange Distanz. Also die EU-Diskussion, Vertrag mit der EU, 24 gestartet, 28 vermutlich dann die Abstimmung, weil 27 will man es verhindern, weil es ist ein Wahljahr und da wollen die Leute oder die Politiker lieber nicht über das heiße Eisen reden, was vermutlich eben nicht wird stattfinden. Also im Gegenteil, es wird vielleicht gerade umso mehr darüber geredet werden. Aber es ist noch eine lange Zeit, oder? 24 bis 28 werden die Leute dort die Stange halten oder hängen irgendein Thema zum Hals raus?
Das ist schon möglich, aber es ist ja uns Journalisten auch zu überlegen, wenn dass wir über was informieren. Ich meine, das ist absurd, alle reden jetzt von dem Vertrag, es hat aber noch niemand gesehen. Sogar der Gesamtbundesrat, musst du dir vorstellen, hat nur eine Zusammenfassung gesehen vom Unterhändler. Der eigentliche Vertragstext hat nicht einmal unsere Regierung gesehen. Finde ich lustig, wie kann man etwas zur Kenntnis nehmen, wo man nicht gesehen hat, das erschließt sich mir nicht. Das muss irgendwie wahrscheinlich transzendental gelaufen sein, ein bisschen religiös oder so.
Also das ist eine ganz eine verrückte Sache, die du ansprichst. Das ist wirklich elementar. Also wir gehen davon aus, dass wir Grundsatzdiskussionen werden führen, zum Beispiel über einen europäischen Gerichtshof,
EuGH. Genau, und was der für eine Bedeutung hat.
Es ist ja die Dreifaltigkeit, die das Ganze beinhaltet. Zuerst sollen Gremien miteinander reden. Nachher, wenn die nicht klar sind, dann soll es an ein Schiedsgericht gehen. Und wenn es dort nicht klar ist, dann soll es an den Europäischen Gerichtshof. Aber der Europäische Gerichtshof ist weisungsberechtigte Schiedsgerichtin. Also das Schiedsgericht muss der EuGH vermutlich anfragen, ist das, was wir hier im Schiedsgericht machen, eigentlich konform mit der Idee des EuGH. Also kann man fast sagen, die Gremien plus Schiedsgericht sind reine Durchlauferhitzer oder Augenwischerei, oder wie man dem sagen will.
Also ich habe den Text auch noch nicht gesehen. Aber alles, was bis jetzt an Text vorliegt, sei es die erste Version vom Rahmenabkommen oder das sogenannte Common Understanding, das Resultat von der Sondierungsgespräch, das man hatte, alles, was dort drin ist, deutet darauf hin, dass es so wird sein. Also der EuGH macht, also das Schiedsgericht entscheidet zwar, das wird jetzt ganz, ich sage jetzt ganz, ja, aber das Schiedsgericht entscheidet. Ja, aber es entscheidet auf der Basis von was? Auf der Basis von einer Auslegung vom Gerichtshof der EU. Und das kann eine Auslegung sein, die er in der Vergangenheit schon gemacht hat, irgendwelchen Urteil. Der Gerichtshof gibt es schon lange und gibt ganz viele Urteile, oder? Oder es kann auch sein, dass das Schiedsgericht bei einer Frage, wo es kein Urteil gibt, der Gerichtshof geht fragen. Und wie würdet ihr das auslegen? Und die Auslegung ist, einmal in dem bisherigen Text, ist immer gestanden, sie ist verbindlich. Und darum muss ich sagen, gibt es sehr angesehene Leute wie den Karl Baudenbacher, lang EFTA-Gerichtspräsident, sehr erfahrener Europajurist, auch aus der Praxis heraus, weil er Richter war, der klar sagt, das Schiedsgericht ist nur pro forma dazu, da am Schluss den Entscheid einfach nur zu unterschreiben und abzufassen und dann zu publizieren.
Man geht sogar davon aus, dass die europäische Exekutive das Recht hat, ein Schiedsgerichtsverfahren, das nicht passt, an EuGH weiterzuziehen. Dass der EuGH sogar das noch kontrollieren kann. Also so weit, dass es würde gehen. Und jetzt, ich glaube, das war heute Bautenbacher, der darüber geredet hat, über kann und muss. Oder? Wenn jetzt drinnen steht, man kann, dann kann ich, aber ich muss nicht. Oder? Aber wenn drinnen steht, ich muss, und jetzt ist das Ganze auf Englisch gefertigt und die Frage ist, ob der Schweizer Bundesrat so richtig Englisch kann. Und jetzt haben sie sogar nicht einmal den Vertrag, sondern sie haben ein Management-Summary bekommen und dort drinnen reden sie ständig von kann. Also auch der Bundesrat hat, glaube ich, an der Pressekonferenz
auf meine Frage.
Im 2024 von kann geredet, oder?
Ich habe extra nochmal auf den Knopf gedrückt und gesagt, kann er oder muss er? Und dann ist der Ignacio Cassis hat noch zum Chef und der Händler Patrick Franzen runtergeschaut und dann hat es geheissen, kann. Und wir werden sehen. Wenn es dann irgendwann einmal im 25 wird dann das irgendwann öffentlich sein, der Text, und dann können wir es nachlesen. Das ist am Schluss entscheidend. Aber du hast vorher gesagt, Gott, hängt das den Leuten nicht langsam zum Hals aus? Ich weiss nicht. Oder meine, natürlich, die grosse Linie ist viel grösser. Es geht darum, dass wir eine völkerrechtliche Verpflichtung zur Übernahme von EU-Recht eingehen und eben das komplizierte Verfahren. Wir müssen einerseits aufpassen, dass wir uns nicht verlieren in den technischen Details, wo wir jetzt sind, oder? Weil die irgendwann vielleicht doch ein bisschen langweilig werden. Aber durchaus, ich glaube eben auch, dass ganz viele Leute draussen den Unterschied zwischen kann und muss sehr wohl verstehen, oder? Auch wenn vielleicht der Bundesrat nicht versteht.
Es wird aber sicher ein ganz wichtiger Bestandteil sein, oder? Also ja, ja. Der EuGH ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wo man sagt, Schweizer Abstimmungen, Beschluss vom Parlament, also vielleicht sogar ein Beschluss vom Bundesgericht, kann zuletzt vielleicht irgendwie auf eine Art noch überprüft werden.
Stichwort oder? Bundesgericht, das ist komplett ausgeschaltet. Also ich meine, da will ich dann nochmal Bundesrichter mal noch an mich schreiben irgendwie. Nimmt mich noch wunder, wie denn das Bundesgericht findet bei der Beurteilung denn von gewissen politischen Fragen, von Entscheiden oder so. Das geht dann als Schiedsgericht und an den Gerichtshof von der EU und das Bundesgericht zu hören, hat gar nichts dazu zu sagen. Das könnte vielleicht noch, ja. Finde ich ein Skandal, das ist unser höchstes Gericht.
Wenn du so bei Pressekonferenzen das zweite, dritte Mal drückst, ja, heisst dann, der Fäusi nervt.
Da bin ich überzeugt, ja. Es ist noch lustig, es gibt ja jetzt einen neuen Bundesratssprecher seit dem Sommer, weil der Vorgänger sehr früh leider gestorben ist. Und es ist noch lustig, da hat es am Anfang geheissen, man soll sich, wenn man drauf drückt, soll man seinen Namen sagen, weil der Neue müsse ja uns kennenlernen. Und da habe ich drauf gedrückt habe ich mich gemolden so mit Handzeichen. Und dann hat der Vizekanzler Archie Diakono gesagt, ja, Herr Fäusi und so. Und nachher bin ich nach der Bundeskonferenz zu ihm und habe gesagt, ja, ich hätte noch mich vorstellen. Und er hat gesagt, nein, Sie kennt man.
Also, genau, Sie nerven sowieso, oder?
Nein, das hat er nicht gesagt. Nein. Also, würde er nie sagen. Und, also, am Schluss des Tages haben wir unterschiedliche Rollen. Mein Problem mit seinem Vorgänger war wirklich, dass er die Rolle nicht gecheckt hat. Also, dass er natürlich alles gemacht hat, um Journalisten mit unbequemen Fragen irgendwie denen das Gespür zu geben. Und das ist unter aller Sau. Das geht in einer freien Gesellschaft nicht. Viel lockerer hat es zum Beispiel der Alain Berset gehabt, oder? Mit Alain Berset bin ich in, sagen wir mal, 95 von 100 Fragen anderer Meinung gewesen, oder ja, oder 99. Und ich kann mich gut erinnern, vor einer Medienkonferenz, ist aber noch vor der Pandemie gewesen, nachher wäre es vielleicht anders gewesen, ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Fäusi, wollen Sie die böse Frage jetzt schon stellen? Und dann habe ich gesagt, nein, Herr Bundesrat, das mache ich coram publico, das ist meine Aufgabe. Und dann hat er so, immer bei so Sachen, hat er so seinen Glatzkopf leicht schräg gestellt und gesagt, na dann. Und ist führend aufs Podium und ich bin an mein Plätzchen gehockt. Und, ja. Aber Sie wissen, wenn ich an die Medienkonferenz gehe, stelle ich eigentlich immer eine Frage stellen. Das sind Sie sich schon gewöhnt.
Es gibt ja nicht nur die EU, wo man darüber diskutieren oder müssen oder dürfen darüber diskutieren, sondern es gibt ja auch noch die Energie. Und Energie ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe eine Behauptung und die sieht wie folgendermaßen aus. Strom werden wir in Zukunft in Hülle und Fülle haben, weil ganz egal was für Kraftwerke jetzt dann schnell aufgestellt werden, um die Stromlücken, die man im Winter drin hat, irgendwie können zuzudecken, weil es will ja niemand zugeben, dass die ganze Solargeschichte eigentlich gescheitert ist. Also werden wir irgendwann genug Strom haben, man wird sogar überreagieren, aber was wir nicht genug werden haben, ist Grid, also Kabel im Boden. Wir werden 5 Millionen Dächer in der Schweiz, die irgendwelche Solartechnologie drauf haben, das sind 5 Millionen Kleinkraftwerke und die 5 Millionen Kleinkraftwerke, die müssen gesteuert werden. Ich komme aus der Informatik raus, ich lebe in der Informatik und wenn ich wirklich an einer Firma etwas Schlechtes tue, dann baue ich dann ganz viele heterogene Systeme einbauen, damit sie mich die nächsten 30 Jahre müssen.
Machst du das mit deinen Kunden?
Nein, das machen wir eben nicht. Machen wir das Gegenteil. Aber es ist ja so, oder? Je mehr Server, dass du da drin hast und je mehr Einzelbestandteile, die intelligent sind, je komplizierter wird das. Es gibt Berechnungen, die sagen, das Grid wird um 100 Milliarden teurer werden, um die ganze Steuerung, was auch immer, von den Kleinkraftwerken, Grosskraftwerken, so können zu machen, dass nicht zu viel oder zu wenig Strom im Netz innen ist. Jetzt kommt meine Behauptung. Energie wird zur Krankenkasse Nummer 2. Die Krankenkasse muss jeden Monat zahlen. Das kostet mir 300 Franken, 500 Franken oder irgend so etwas jeden Monat. Und der Anschluss wird zur Krankenkasse Nummer 2 werden. Ich muss nachher für einen Stromanschluss auch 500 Franken zahlen jeden Monat. Und die Kilowattstunde interessiert niemand mehr. Die sind eigentlich gratis. Und nachher passiert genau das Gleiche. Dann kommen die grossen Anbieter und sagen, der Anschluss ist leider wieder 6% teurer geworden. Und im nächsten Jahr sagen sie, ja, es ist wahnsinnig, was da passiert ist. Kupfer ist halb viel teurer und darum sind unsere Kabel viel teurer. Also musst du wieder 8% mehr zahlen. Also wir laufen hier neu her, wo der Schweizer total versklavt wird. Ist das eine Behauptung oder denkst du, das ist möglich?
Das ist ein gut mögliches Szenario. Und zwar ganz einfach darum, weil nicht mehr Ingenieure das machen. Oder die Schweiz ist lange gut gelaufen, wo die Energiepolitik von Ingenieuren in Baden, Motor Columbus und so gemacht worden ist, in Laufenburg. Die Ingenieure haben miteinander telefoniert, wenn es Netzprobleme gab, und haben das geregelt. Und ich bin einfach nicht sicher, ob das Auffahren von der Produktion, ob das dann eben günstig ist. Also schon das wird uns sehr viel kosten. Und glaube ich nicht, dass das ist die einzige Korrektur, die ich machen würde. Auch das wird viel mehr kosten, der Strom an sich schon. Ausser wir bauen 4, 5, lieber 10 kleine, schöne Atomkraftwerke. Das ist immer noch gemäss Bundesamt für Energie die günstigste Energieform. Aber das ist auch von Politikern blockiert. Das ist überhaupt kein ingenieurmässiges Problem. Aber mit dem Netz bin ich voll bei dir. Also die offizielle Kostenschätzung ist, habe ich eine Zahl im Kopf von 45 Milliarden. Aber eben, das beim Bund weiß nie, also zwischen 45 und deinen 100 Milliarden, das kann auch gut 110 sein.
Also wir können uns einigen bis 70 oder 75.
Ja, einfach sau teuer. Da bin ich voll bei dir. Das wird wahnsinnig teuer.
Genau. Und wir haben ja noch ein weiteres Problem.
Und das zahlen wir.
Ja. Swissgrid ist ja mal gegründet worden, weil man gesagt hat, die Gleise und die Loki muss getrennt werden voneinander. Also Swissgrid muss unabhängig sein von den Stromproduzenten. Und die
ist sie aber nicht.
Ja, sicher nicht. Und jetzt gehört sie wieder im Prinzip mehrheitlich, zum Beispiel der BKW und der Axpo, oder?
Ja.
Genau. Und die haben auch wieder viel Geld, das sie rausziehen, jedes Jahr aus
dem Swissgrid raus.
Verdienen sie, okay. Ja, ich glaube, bei 10 Jahren sind es etwa 200 Millionen gewesen.
Okay.
Ja, also es ist ziemlich massiv.
Soll ich denen mal das Konto vom Nebelspalter durchgeben?
Ja, das würde ich sagen, genau. Die könnten sich noch ein Abo leisten.
Aber das Problem ist, dann könnte ich nicht mehr über Swissgrid schreiben. Und ich mache das sehr gerne. Also zum Beispiel habe ich jahrelang beim Tagi die Geschichte gemacht, wie oft im Jahr Swissgrid ins Netz eingreifen musste, damit es nicht zusammengeht. Und das ist eine Entwicklung, jedes Jahr ist das um 100% oder so aufgegangen, oder? Was schon zeigt, das Netz ist immer instabiler und das hat mit der erneuerbaren Energie zu tun, mit den Schwankungen und so weiter und dass der Netzausbau nicht vorwärts geht. Und man wird das lösen mit viel, viel Geld. Da bin ich voll
und irgendwann haben wir ja Strom gezahlt, aber heute müssen wir ja Subventionen zahlen. Also,
beides,
wir zahlen aber beides. Mein Strom ist ja primär, den ich zahle, ist irgendwie eine Umverlagerung in den Bund hinein oder in die Kantone hinein oder irgendwann her.
Also ich habe eine Solaranlage gebaut, also wahrscheinlich hast du die mitfinanziert.
Ja, also ich würde gerne ein bisschen Geld von dir nachher. Oder?
Ich finde das überhaupt nicht nett, oder? es ist absurd. Also das ist irgendwie der Ludwig Erhard, das ist wirklich der berühmteste und beste Wirtschaftsminister von Deutschland aller Zeiten. Der hat gesagt, es droht eine Gesellschaft, wo jeder die Hand am Portemonnaie vom anderen hat. Und wenn ich mir das rein physisch vorstelle, dass jetzt du deine Hand an meinem Portemonnaie hast, im Hosensack, ist nicht so angenehm.
Ist ja umgekehrt, dass du hast... Bei mir, oder?
Bei der Solaranlage.
Oh, bei der Solaranlage. Wie machst du deine Solaranlage? Hast du auch noch Batterien oder du einfach einspeisen?
Nein, ich meine, das ist ein guter Punkt. Es ist ja eigentlich so, dass das noch einigermaßen Sinn machen würde, wenn jeder von denen eine Batterie im Keller hat. Aber dann wird es noch mal teurer. Es ist noch, dann ist es,
also das Bauen wird teurer?
Wenn du das umleihst auf Kilowattstunden, das ist ja brutal.
Ich habe das selber, ja.
Ich habe das rechnen lassen. Ich musste aber einfach sagen, ich weiss jetzt die Zahl nicht mehr genau. Wir sind irgendwie bei 50 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist einfach irr. Und irgendwie, wenn etwas irr ist, dann ist es absurd, dass sich es irgendwie doch lohnt.
Aber weißt du was? Genau du bist eigentlich schuld, dass das Gerät 100 Milliarden kostet. Weil,
genau, weil
du
keine Batterie habe, ich weiss.
Weil im Sommer, am 31. Juli, produzierst du Strom wie blöd, oder?
Und niemand braucht
ihn. Und du brauchst ihn nicht einmal selber.
Genau.
Oder? Damit lernst du mich schon wieder an mein Portemonnaie her.
Genau.
Also du bist schon ein bisschen Schlendrian, was das anbelangt,
ist, oder? Oder die Welt ist wirklich absurd, aber das ist, weil sie von Politikern gemacht wird und nicht für Ingenieure. Das ist das Entscheidende. Wir sollten viel mehr drum. Also das ist ja die Grundidee von der Schweiz ist ja eigentlich, dass Politik nicht viel zu sagen hat. Oder dass man das eigentlich den Leuten draussen überlässt, wie sie sich arrangieren, dass sie Verträge machen untereinander, dann steht nämlich nicht so Blödsinn drin. Und die Grundidee von der Schweiz ist, den politischen Einfluss so klein wie möglich zu halten und ganz auf Null bringst du ihn nicht runter. Aber den Rest, den es dann noch braucht, den muss man noch die Macht, oder? Muss man auch noch horizontal teilen in drei Gewalten und vertikal teilen in drei Staatsebenen. Und dann können wir die Gefahr von der Macht irgendwo ein bisschen minimieren.
Du bist in Bern primär. Du gehst um mit der Bubble in Bern.
Mhm, bin Teil davon.
Du musst immer wieder auskommen mit den Leuten dort. Oder? Mhm. Sonst hast du plötzlich ein leeres Büro, weil kein Bundesrat will mehr kommen und kein National- und Ständerat will mehr kommen. Dann kannst du höchstens noch irgendwie den Weibel oder so interviewen. Das willst du nicht. Wie stark musst du dich jeden Tag ein bisschen verdrehen, damit du überhaupt noch an Gesprächspartner herkommst?
Ich bin einfach immer sehr nett zu allen. Ich bin immer gut angezogen, ich bin immer sehr nett und ich probiere halt wirklich sachlich, extrem sachlich zu sein. Ich bin hart, aber ich bin immer sehr sachlich, so dass man mir nicht vorwerfen kann, das, was ich links-grünen Journalisten vorwerfe, dass sie einfach ihre Meinung rauspupen und Leute fertig machen. Das probiere ich schon, die Grenze. Ich bin auch ein Mensch, habe sie sicher auch schon überschritten. Aber wenn du Ich glaube auch, oder respektive ich weiss es, dass ich sogar beim politischen Gegner ein bisschen den Ruf habe, dass ich fair bin zu ihnen. Und dann gibt es dann schon ein Telefon, wo jemand anruft und sagt, du, aber das ist ja wahnsinnig. Aber dann muss ich können antworten und sagen, schau, aber die Zahl, dort hast du das gesagt. Ich tue die Leute immer zitieren, ich tue es immer verlinken. Ja, zum Beispiel, gerade was die Leute gar nicht gerne haben, ist, dass wir immer wieder Abstimmungsprotokoll verlinken. Also weißt, von jeder Abstimmung, Nationalen Ständerat, gibt es ein PDF, wo du kannst sehen, wie die Leute abgestimmt haben. Und dann haben wir auch schon das verlinkt oder sogar die Liste rausgeholt, wer hat wie abgestimmt bei einer umstrittenen Frage. Das haben sie nicht so gern. Aber das ist die Essenz von der repräsentativen Demokratie, dass Leute mit Verantwortung übernehmen, ob sie auf den grünen oder den roten Knopf drücken. Und das machen wir, das ist unsere Aufgabe.
Nochmal ganz schnell zur EU. 10 Millionen Schweiz Abstimmung von der SVP kommt vor der Abstimmung über die EU. Also nicht über die EU, sondern effektiv über das Rahmenabkommen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit. Ja.
Genau. Es sei denn, es wird extra so ein bisschen verschoben. Das
ist alles möglich.
Aber gehen wir mal davon aus, es kommt vorher. Oder? Das ist noch gravierend. Oder? Also wenn das angenommen wird, dann kann man die andere Abstimmung eigentlich gerade küdern. Dann muss man sie gar nicht mehr durchführen.
Genau. Und das ist toll.
Und was hast du so für ein Gespür hier?
Also ich muss
bist du ein Orakel? Du bist so in der Bubble innen und so weiter. Weißt du, wie das jemand rauskommen könnte?
Sie haben wahnsinnig Schiss von dem.
Wer jetzt hat Schiss?
Die Euro-Turbos in allen Parteien. Also, ja. Die haben wahnsinnig Angst vor deren Abstimmung und zwar zu Recht. Also ich meine, magst du dich erinnern, 2014 haben wir von Dichtestress geredet und haben Masseneinwanderungsinitiativen angenommen. Man muss nur heute mal über den Bahnhof Bern oder Zürich laufen. Das ist ja ganz anders. Ja, 2014 war noch heilig. Und ich glaube halt wirklich, und ich verstehe das auch, ganz viele Leute in diesem Land haben Angst vor dem Wachstum an Bevölkerung. Und zwar zu Recht. Ich habe das ein Stück weit auch. Und es ist einfach, wir haben jetzt auch im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump, oder? Haben das viele in der Bubble nicht verstanden, was da vorgeht. Und ich glaube aber, das kannst du direkt in die Schweiz übertragen. Es gibt Kreise, die irgendwie vor dem Wachstum, vor dieser Globalisierung geschützt sind. Und ich zähle mich auch dazu. Mir kann nicht viel passieren, glaube ich. Aber es gibt ganz viele Leute, ganz normale Menschen in diesem Land, die grosse Mehrheit, die spürt das. Die ist nicht geschützt vor dieser Globalisierung. Wenn polnische Gewerbler irgendwie kommen und für den halben Preis irgendeine Solaranlage montieren, das ist einfach... Das ist ganz eine andere Art von Ausgesetztsein, deren Entwicklung der letzten 20 Jahre. Und wenn die Bubble nicht versteht, was da vorgeht, dann wird sie das Gespüren bekommen. Und dem sagt man, wunderschön, Demokratie.
Also wir wissen nicht, in welche Richtung das es wird gehen. Oder du sagst, man kann das nicht richtig
qualifizieren. Die Initiative hat grosse Chancen angenommen zu werden, weil sie genau den Nerv trifft und will die behaupten, man wird dann sagen, ja, weil am Schluss, oder wenn man keine Lösung findet, oder, dann wird man das Personenfreizügigkeitsabkommen künden, oder? Das steht drin. Und man wird dann uns sagen, wenn er das Abkommen kündet, dann geht die Schweiz total zusammen, weil man keine Ausländer mehr reinholen können. Und das stimmt ja gar nicht. Man kann ja dann immer noch, wenn jemand, wir sind ein offenes Land. Also es ist einfach so, dass man nicht einfach so kann kommen kann. Also ich kenne niemanden, der sagt, im politischen, nicht einmal in dieser Bubble, nicht einmal in der SVP, gibt es nicht Leute, die sagen, wir wollen gar keine Ausländer mehr, die kommen, hier arbeiten. Sondern wir wollen, dass sie A, arbeiten und wir wollen B, dass sie wirklich von jemandem geholt werden und man sie wirklich braucht. Das weißt du, dass die Pharma in Basel Leute braucht oder der Medtech-Cluster hier in Solothurn oder dass die Banken in Genf oder in Zürich müssen Leute holen. Aber das Entscheidende ist ja heute, wenn sie einen Informatik-Crack aus Indien holen wollen, dann haben sie ein unglaublich kompliziertes Verfahren. Aber ein Sozialhilfeempfänger aus Bulgarien kann mehr oder weniger einfach kommen.
350 Millionen sollen noch gezahlt werden nach Kohäsion.
Ja, mindestens. Ich glaube, das erst, wenn es...
Ist das wieder wie kann und muss? Steht dort mindestens?
Nein, also das hat jetzt gerade Karin Keller-Sutter in einem Interview klargestellt. Also wir müssen im Text, also im Faktenblatt dazu, der Text hat noch niemand gesehen, oder? Im Faktenblatt dazu steht 2030 bis 2036 350 Millionen. Aber Karin Keller-Sutter hat in einem Interview gesagt, wir dürfen dann noch verhandeln, was wir zusätzlich zu den 130, die wir jetzt schon zahlen, bis 2030 noch zusätzlich zahlen. Also, ja. Und ich sage dir, der eigentliche Betrag, wenn man es ausrechnet, was Norwegen zahlt im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt von Norwegen, dann wären es 650 Millionen.
Und wir müssten zahlen?
Genau, pro Jahr. Für das, dass wir ein Handelsbilanzdefizit haben mit der EU.
Absurd. Genau, also die EU darf mehr in die Schweiz liefern als wir in die EU.
Wir sind die besten Kunden von der EU. Es ist einfach so.
Wie kommt man denn dazu, dass man dann 350 Millionen in ein Päckchen tun und schnell überschieben?
Das ist wahrscheinlich das schmeckt für mich als noch ein bisschen Theologiestudent von den 90er Jahren nach Ablasshandel. So ein bisschen wunderbar.
Aber der Ablasshandel hat ja vielleicht sogar etwas gebracht. Es ist dir besser gegangen nachher. Aber uns geht es ja nachher nicht besser, wenn wir die 350 Millionen
überschieben. Nein, und in die Jenseits können wir ja sonst. Also das ist so, es versteht es niemand. Und es ist ja noch lustig, sogar die Europhilen sagen, das hat ja nichts zu tun mit dem Marktzugang. Aber offenbar kommt man jetzt auf die Zahl 350, kommt man, indem man den Marktzugang von Norwegen mit dem Marktzugang von der Schweiz vergleicht. Also, sie sind sich selber nicht einig, was jetzt da wirklich zählt und was es wirklich ankommt.
Was ja auch noch wird passieren jetzt, also der deutschen Autoindustrie geht schlecht. Die Schweiz ist eine recht intensive Zulieferer in der Industrie zur deutschen Autoindustrie. Und vermutlich wird es der deutschen Autoindustrie auch nicht mehr besser gehen, weil wenn man die Produktivität anschaut von VW gegen Toyota, ist das etwa 1 zu 2. Also Toyota ist etwa doppelt so produktiv pro investierten Franken oder pro Mitarbeiter, wie das Volkswagen ist. Also damit ist eigentlich das ein bisschen gegessen. Die wollen 35'000 Leute entlassen. Jetzt in der nächsten Zeit. Und das werden wir spüren. Also dort, wo Industrie ist, werden wir das spüren, dass das weniger abgenommen wird von der Schweizer Industrie. Also, und wenn du dann noch denkst, dass es geht schlecht, der Kunde fällt mehr oder weniger weg und jetzt musst du noch 350 Millionen liefern, das ist also schon noch schwierig.
Das ist ein Blödsinn. Also, jetzt bin ich sehr wertend, das verlor meine Rolle. Nein, ich meine, man soll mir das bitte erklären, was das sachlich für Sinn macht. Und das Entscheidende über die letzten 500 Jahre, machen wir wirklich ein grosses Ding, das Entscheidende für die Schweiz ist, dass wir die besseren Rahmenbedingungen bieten für Wirtschaft, für Unternehmen, für Unternehmertum, für Innovation, für, ich sage immer, für Träume und Talent der Menschen in diesem Land. Das ist das Entscheidende. Wir müssen das Land sein, wo junge, mittelalterliche, alte ihre Träume und ihre Talente können ausleben können. Und das sind liberale Rahmenbedingungen, das sind nicht EU-Rahmenbedingungen.
Dominik Feusi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Aktiv Radio gekommen bist.
Dankeschön.
Ein gutes neues Jahr bis ins 2028 hinein, spätestens, wo wir ganz viel können schreiben darüber und darüber reden, wird es das soll weitergehen. Es wird spannend. Merci vielmals.
Bitte, gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.